All das wusste Mascha Kalecko natürlich nicht. Aber dass er ein politisch unberechenbarer Kopf war, das wusste sie schon. Auch, dass einer seiner besten Freunde, der ehemalige Rechtsterrorist und Freikorpskämpfer Ernst von Salomon war, der an der Ermordung des jüdischen Außenministers der Weimarer Republik Walter Rathenau beteiligt gewesen war, der aber während der Nazizeit seine jüdische Lebensgefährtin versteckt und geschützt hatte und der nach dem Krieg wiederum mit seinem bei Rowohlt erschienenen autobiografischen Romanbericht »Der Fragebogen« die Entnazifizierungsbemühungen der amerikanischen Besatzer verhöhnt hatte. Mit überwältigendem Publikumserfolg in Deutschland. Ja, das wusste Mascha schon. Und nicht zuletzt deswegen war sie beunruhigt, als sie in Rowohlts Knopfloch ein Abzeichen blitzen sah. Was das für ein Abzeichen sei, wollte sie wissen. »Abzeichen machen mich etwas nervös«, erklärte sie. »Ja«, lachte der alte Verleger. »Kein Wunder, und Sie haben auch recht. Das hier ist eins, auf das ich sehr stolz bin. Es ist für mein Segelflugzeug, das auch Ro-Ro-Ro heißt.« Die Frage, ob der praktisch Blinde damit noch regelmäßig im Hamburger Luftraum unterwegs ist, hat die Besucherin dann schon nicht mehr interessiert. Ein Rest von Misstrauen bleibt Mascha jedenfalls erhalten. Staunendes Misstrauen vielleicht. An Chemio schreibt sie:
»Kein Zweifel, dass er auf allen Fronten tüchtig ist. Aber er ist etwas ganz Eigenartiges als Erscheinung, hemmungslos in vielem und doch wieder ein elementares Wesen, das Haltung hat. Gefährlich, sicher, aber von grandioser Erscheinung. Etwas aus der Mythologie, ebenso abgründig wahrscheinlich.«
Ein paar Tage später ist sie bei ihm zu Hause eingeladen, draußen in Fuhlsbüttel, eine Art Dahlem von Hamburg. Ein Chauffeur bringt sie hin, ein herrliches großes Haus in holländischem Stil mit parkartigem Garten. Rowohlt empfängt ohne Schlips, es wird aufgetischt wie im Paradies. Rosig Roastbeef, jede Schnitte dick wie ein Arm, dazu eine Sahne-Remouladensoße mit frischem Schnittlauch drin, rote Rübensalat, Toast mit Butter und Flaschen um Flaschen Sekt im Eiskübel, der immer erneuert wurde. Sie sprechen über Bücher und die Vergangenheit. Rowohlt ist glücklich. Der Alte war im Himmel. Sein Söhnchen kommt. Ein stupsnäsiges Bübchen von 11, Harry, der kaum den Mund auftut. Und dann fragt der Alte noch, ob sie eigentlich seine Briefe nicht bekommen habe, drüben in Amerika. Sie habe diese gar nicht beantwortet. Und Mascha sagt, sie habe eben gleichzeitig die Nachrichten von all den Toten in Europa bekommen. Und ich dachte, nie wieder will ich was mit Deutschland zu tun haben. Und Rowohlt fragt: »Na, Sie haben doch nicht etwa geglaubt, ich sei ein Nazi?« »Nein, das habe ich nicht geglaubt«, sagt sie. »Hätte ich geglaubt, Sie seien auch nur eine Minute ein Nazi gewesen, säße ich jetzt nicht hier bei Ihnen.« An Chemio schreibt sie später: »Ernst Rowohlt sei wohl der unpolitischste politische Mensch, den sie kenne. An diesem Mann sind alle ihre Maßstäbe irgendwie falsch angelegt. Er ist eine Naturgewalt, ein Vollblutverleger, eine Persönlichkeit, ein bisschen wie Mynheer Peperkorn aus Thomas Manns Zauberberg. Ein Phänomen.«
»Was immer auch an Verrücktheiten und Gefährlichem in dem Manne steckt, er frisst effektiv Glas, wenn er besoffen ist. Er ist ein unberechenbarer Wüstenwind. Aber hat doch unerhörte Züge, erstens als Mann und zweitens als gerissener und großzügiger Verleger und Grand Seigneur in einer Art, die es heute kaum noch geben mag.«
Mascha Kalecko geht in diesen Tagen durch ihr Leben wie durch einen Traum. Immer wieder zwingt sie sich, aufzuwachen, wachsam zu sein, vorsichtig zu bleiben. Sie ist in dem Land, das sie vertrieben hat, das sie ermorden wollte. Und die Mörder sind alle noch da. Aber wie kann das sein, dass beinahe jeder Mensch, dem sie begegnet, sie zu lieben scheint, sie und ihre Verse? Wie kann das sein, dass die Landschaft hier, jeder Baum, jede Pflanze, das Wasser, die Luft zu ihr spricht, in ihrer Sprache? Sie spürt es körperlich, dass sie auf diesem Boden heimisch ist. Er ist wie ein Klangkörper, auf dem sie harmonisch schwingt. Sie spüre hier diese Resonanz, schreibt sie an Chemio.
Ich bin eben doch ein Kind dieses Kontinents. Du auch. Und dazu kommt noch, dass wir eben unsere ersten und einige wesentliche Jahre hier zubrachten. Und anderes.
Aber der Rhythmus der Landschaft, das Schwingen der Natur, ist nicht unbedingt im Gleichklang mit den Tönen, dem Lärm, dem Harmonieverständnis der Menschen. Da klingt oft Unheimliches an.
Aber die Musike, immerfort erinnert sie an Marsch, auch wenn es nur Schlager sind. Es ist viel zu viel Bum, Bum, Trarara, Bum, Bum. Das haben die nun mal gern. Und die Deutschen sind halt doch was fürs Militär und stramm stehen. Das ist ihnen wohl nicht mehr auszutreiben. Nachdenken darf man nicht, aber man sollte wohl. Hab das Gefühl, dass es hier entweder Krieg oder Vorkriegszeit gibt. Jetzt ist mal die Vorkriegszeit wieder dran.
Ihre besondere Beziehung zur deutschen Landschaft und zur Natur, im Gegensatz zu der zu den Menschen, hatte Mascha in ihren New Yorker Jahren in einem besonders bitteren Gedicht einmal aufgeschrieben. Bittgesuch an eine Bombe heißt das.
Wenn du niedergehst, Bombe Nummer 48.910, über die bayerischen Berge oder die märkischen Seen, lass alle Fabriken in Flammen aufgehen, zersplittere die Tanks und zermalm die Kanonen, auch der Räuberpaläste wollest du nicht schonen, noch der Mörder und Huren auf wackligen Thronen. Jedoch die Gänseblümchen und Samtanemonen, die am mitteleuropäischen Wiesenpfad so schuldlos verträumt und gänzlich privat auch garantiert ohne politische Absichten wohnen, die Anemonen, Bombe Nummer 48.910, die Anemonen, die lass mir stehen. Gott wird dir's lohnen.
Nein, dieses Gedicht liest sie jetzt hier bei ihren zahlreichen Radioauftritten und Interviews nicht vor. Aber etwas zaghaft, aber entschlossen fragt sie schon jedes Mal, ob sie auch Gedichte vortragen könne, die im Exil entstanden seien. Aber ja, sagen die Journalisten dann. Genau das wollen wir doch hören. Und sie ist aber schlau oder vorsichtig oder diplomatisch genug, nicht die kämpferischsten Verse auszuwählen. Sie wagt immerhin zum Beispiel das Gedicht sozusagen ein Mailied, in dem es heißt:
Manchmal, mitten im freien Manhattan, unterwegs auf der Jagd nach dem Glück, höre ich auf einmal das Rasseln von Ketten, und das bringt mich wieder auf Preußen zurück. Ob dort die Vögel zu singen wagen? Gibt's das noch, Werder im Blütenschnee? Wie mag die Havel das alles ertragen? Und was sagt der alte Grunewaldsee? Was wissen Primeln und Geranien von Rassenkunde und Medizin? Ob Ecke Uhland die Kastanien wohl blühen?
Das kommt sehr gut an. Ist zart und dezent genug. Vor allem auch, weil fast alle Gesprächspartner, die sie trifft, im Geheimen oder Halbgeheimen ohnehin immer schon Anti-Nazis gewesen sind. So erzählen sie es sich selbst und der jüdischen Besucherin aus Amerika. Das Schweigen und Verschweigen und der entschlossene Blick voraus ist die zentrale Geisteshaltung der Westdeutschen. Der zweitmächtigste Mann der Bundesrepublik hinter Kanzler Konrad Adenauer ist zu der Zeit, so sagen es viele, Hans Klopke. Er hatte nicht nur von 1932 bis 1945 dem preußischen und dem Reichsinnenministerium in leitender Stellung angehört, sondern auch einen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen verfasst, der juristischen Grundlage für die Diskriminierung und Verfolgung der Juden. Immer wieder wird von der Opposition sein Rücktritt gefordert, aber Adenauer hält an seinem wichtigsten Vertrauten fest. Selbst über Globke heißt es, er habe sich während der nationalsozialistischen Herrschaft mehrfach für verfolgte Personen eingesetzt. Wenn selbst ein offizieller Kommentator der Rassegesetze im Geheimen ein Widerstandskämpfer war, ist es für den Rest der Bevölkerung leicht, sich ebenfalls verfolgt oder wenigstens unschuldig zu fühlen. Mascha Kalecko ist, bei aller Vorsicht entschlossen, diesem kollektiven Unschuldsgefühl sanft entgegenzudichten und zu reden. Sie antwortet den Menschen gern auf die Frage, warum sie so lange nichts veröffentlicht habe, dass sie sich lange Zeit eigentlich gar nicht vorstellen konnte, wieder in Deutschland zu veröffentlichen oder deutschen Boden wieder zu betreten, nach dem, was wir Juden durchgemacht haben. Von meiner eigenen Familie will ich gar nicht erst reden. Die Angstträume von all meinen ermordeten Verwandten haben mich noch bis vor kurzem verfolgt, sagt sie. Und dann? Dann, schreibt sie an Chemio, sind sie alle ganz still. Und plötzlich ist es wirklich so, als hätte das Land, als hätten die Menschen auf sie gewartet. Auf eine wie sie, die bereit ist, die Lücke zu schließen, die die Deutschen mutwillig gerissen haben. Eine, die die Verbrechen der jüngsten Vergangenheit anspricht, beklagt, warnt und mahnt, aber trotz alledem wieder dazugehören will. Zur Kultur dieses Landes, zur Literatur dieses Landes. Überall, schreibt sie, spüre man die Lücke. Die Juden, die fehlen. Vor allem am fehlenden Humor, merkt sie es. Und genau ihr Humor ist es auch, den die Menschen, auf die sie trifft, augenblicklich am meisten an ihr lieben. Witz, Ironie, auch Selbstironie, Schnelligkeit. Und nein, die Lücke schließen, das kann und will sie natürlich nicht. Aber eine Brücke sein, die diese Schlucht, die die Gegenwart von jenen leuchtenden Jahren der Weimarer Republik und der Zeit davor verbindet, das könnte sie schon sein. Sie und ihre Verse.
Immerhin, ich bringe in meinem Buch meines und hoffe auf Erfolg. Und wenn unter den Deutschen einige noch zu erziehen sind und zu beeinflussen, wird ihnen die frische Luft aus meinem Buch guttun. Mehr kann man nicht hoffen.
Und diese frische Luft soll, wenn es nach ihr geht, bitte zu einem Sturmwind werden. Schon nach wenigen Tagen teilt sie Ledig Rowohlt mit, dass sie auf 500.000 verkaufte Exemplare ihres Stenogrammheftes hoffe. Da wird der Verleger etwas still und betreten. Aber das hat er nun mal davon, seiner zurückgeholten Dichterin die schönsten Hoffnungen gemacht zu haben. Jetzt will sie auch, dass ihre kühnsten Träume wahr werden. Und spürt sie nicht bei jedem Gespräch diese Begeisterung? Werden sich in diesem großen, kalten Land nicht 500.000 Leserinnen und Leser von ihrem Buch begeistern lassen? Wie lange war sie weg? Wie sehr hat sie diesem Land gefehlt? Es wird einige Jahre dauern, bis Mascha Kalekos Gedichte diese Verkaufszahlen wirklich erreichen. Aber kleine Wunder geschehen immerhin sofort. 2 Wochen nach dem Wiedererscheinen ihres lyrischen Stenogrammheftes erscheint das Buch in den Bestsellerlisten des Landes. Ein Band mit Gedichten, die 23 Jahre zuvor schon einmal erschienen waren. Wenn man, wie Mascha, beharrlich an Wunder glaubt, dann war hier wirklich eins geschehen. Ihre Kunst ist in diesen Tagen vor allem eine Brücke in die Vergangenheit.
Ich habe in allem, was ich tue und beginne, hier das Gefühl, dass mein alter Engel neben mir geht, vom Kleinsten zum Großen.
Schreibt sie nach Hause. Und?
Dass Gott mit uns ist. Wieder.
Er hatte eine große, schreckliche Pause gemacht, war abwesend, nicht zu sprechen, nicht zu erreichen, nicht zu erweichen. So hatte sie es in ihrem Gedicht beschrieben. Doch wie es scheint, ist seine Heiligkeit auch für das frömmste Lämmlein nicht zu sprechen. Jetzt war er wieder an ihrer Seite, war der Grund, auf dem sie stand und die alte Heimat sicher und beschützt durchstreifen konnte. Sie hat in Hamburg in diesen Tagen eine Art Theaterwunder erlebt. Am 30. Januar 1956 schreibt sie neben das Datum auf den Briefkopf an Chemio den Satz: Heute vor 23 Jahren begann alles. Hitlers Machtübernahme und alles, was daraus folgen sollte. An diesem Tag aber, 23 Jahre später, es ist bitterkalt in Hamburg, Schnee und Eis auf den Straßen, eine Frau geht 10 Minuten mit ihr durch den Schnee, um Mascha das Theater zu zeigen, das Theater am Besenbinderhof. Da soll am Abend Nathan der Weise gespielt werden. Mit Ernst Deutsch als Nathan. Sie kennt ihn lange schon, Prager Jude, ein Freund von Franz Werfel und auch von Willi Haas. Er war berühmt, seit er in der Uraufführung von Walter Hasenclevers Drama »Der Sohn« in Dresden 1916 die Titelrolle gespielt hatte. Wie so viele war er während der Nazi-Jahre um die halbe Welt gereist und geflohen. Zürich, Brüssel, London, New York, dann Hollywood, wo er unter dem Pseudonym Ernest Dorrien Nazis und deutsche Offiziere spielte. Nach dem Ende des Krieges war er über Buenos Aires, Paris, Zürich, nach Wien und schließlich nach Berlin zurückgekehrt. Mit dem Nathan ist er im Rahmen eines Gastspiels hier. Es ist die Rolle seines Lebens. 1000 Mal wird er den Nathan in Deutschland nach dem Kriege spielen. Mascha Kalecko hat von der Inszenierung natürlich gehört. Außerdem will sie ihn wiedersehen, vor allem aber auch dieses Stück. Von Judenmord und Toleranz und Weisheit, Güte und Versöhnung. Es ist längst ausverkauft. Sie wartet mit anderen in der Eiseskälte an der Kasse. Am Ende steht sie ganz allein und bekommt für 10 Mark, viel Geld für sie, doch noch eine Karte. Es wird grandios. Sie ist erschüttert und begeistert. In der Pause geht sie in seine Garderobe wie ein Backfisch, aber sie muss einfach mit ihm sprechen. Er erkennt sie auch und ihre Gedichte kennt er auch noch. An Chemio schreibt sie: Der Mann ist 65, sieht aus wie ein edler Hanan aus dem Dibbuk, viel schöner und liebenswerter als vor 30 Jahren. Zu Ernst Deutsch sagt sie begeistert: Eine bessere Erziehung als diese Vorstellung kann sich das Ministerium auch nicht ausdenken. Ernst Deutsch hat diesen Nathan mit aller seiner Kraft und seiner Expressivität und seiner Leidens- und Lebenserfahrung auf der Bühne ausgestattet. Er hält ein Gottes- und Menschengericht im Theater, reckt die Hände gen Himmel, kämpft mit den Tränen, schweigt immer wieder lange. Es ist seine und der Juden Geschichte, die er in der berühmten Szene dem Klosterbruder erzählt. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenig Tage zuvor in Gath die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten. Wisst wohl nicht, dass, hier ringt Ernst Deutsch zitternd um Fassung und um Worte, unter diesen meine Frau mit 7 hoffnungsvollen Söhnen sich befunden, die in meines Bruders Hause, zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt verbrennen müssen. Und weiter, an den Klosterbruder an seiner Seite und an das ganze Publikum gewandt: Als ihr kamt, hatt ich 3 Tage und Nächt in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint. Geweint? Beiher mit Gott auch wohl gerechtet, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht. Und hier bebt Ernst Deutschs Nathan vor Zorn und ruft schmetternd aus: Der Christenheit den unversöhnlichen Hass zugeschworen. Der Klosterbruder zaghaft, ängstlich, erschrocken: Ach, ich glaub's euch wohl. Doch dann schon ist Nathan ganz der Weise, der Vergebende. Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder. Sie sprach mit sanfter Stimme: Und doch ist Gott. Doch war auch Gottes Ratschluss das wohl an. Der Erfolg war überwältigend. Die Leute klatschten noch lange, nachdem alle Vorhänge schon gefallen waren. Mascha weiß sich mit ihm eins: mit dem Publikum, mit Ernst Deutsch und mit Nathan. Die Botschaft Lessings, die Botschaft Nathans, verkörpert durch ihren Schicksalsgenossen Ernst Deutsch, hat Mascha Kalecko hier in diesem Hamburger Winter noch einmal ganz neu berührt, ermahnt und gestärkt. Der, trotz allen Mordens, allen Grauens, trotz aller Verbrechen, tapfer und entschlossen vorgetragene Ausruf: Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Und wenn ihr nicht wisst, welchem der 3 Söhne der Vater den echten Ring vererbt hat, nun, die Antwort ist ja leicht. Der echte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Und es entscheidet. Und alle lieben mich, schreibt die glückliche Mascha am 8. Februar an Chemio in New York. Wenn du wüsstest, wer alles sich in mich verlieben möchte. Aber er soll sich keine Sorgen machen, nur glücklich sein mit ihr. Denn der alte Rowohlt schütze sie. Er sage immer, Hände weg, Mascha Kalecko ist wie ich, wild, aber monogam, solange es dauert. Und es dauert ja für immer mit Tremulein, das versichert sie ihm Brief für Brief für Brief. Aber an ihrem Glück soll er teilhaben, so gut das eben aus der Ferne möglich ist. Sie schließt ihn immer in ihr Glück mit ein. Mein Gott, was sind wir für glückliche Wesen, schreibt sie ihm. Sie werde in diesen Tagen von Wundern verfolgt, auf Schritt und Tritt. Mascha Kalecko hat 10 Jahre später ein Gedicht geschrieben, das heißt Rezept. Es ist eines der wenigen, die ohne Reim auskommen. Und es ist, was der Titel verheißt, ihr Rezept fürs Leben. Eine Art Anweisung an sich selbst für dunkle Tage und wie man sich in die Helligkeit zurückkämpft und den Glauben nicht verliert. An die Wunder.
Rezept. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen. Was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich, wie Glück. Erwarte nichts und hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach unter dem Dach des Einstweilen. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten.